Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch vom 3. März 2016.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Heute mit Stefanie Bühling und Richard Schäfer. Und wir setzen unsere Serie fort: Forschungsarbeiten zu Thüringer Kulturlandschaften. Und dazu haben wir heute ein Thema herausgesucht, das für viele wahrscheinlich gewöhnlich scheint, aber doch ganz andere Facetten auf einen Mann wirft, den alle kennen. Johann Wolfgang Goethe, und im Gast im Studio ist Jessica Machalet. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ja, herzlich willkommen, Jessica. Schön, dass du da bist. Wir wollen erst mal einsteigen und dich so ein bisschen zu deiner Masterarbeit befragen. Mhm. Das ist ja schon, also die Arbeit wurde ja im Fach Landschaftsarchitektur und Garten. Mhm.
Ja, Landschaftsarchitektur.
Genau, verfasst. Da erscheint es ja erstmal relativ ungewöhnlich, sich da mit einem großen Literaten, großen Dichter und Denker zu beschäftigen. Wie bist du dazu gekommen?
Also einer meiner Schwerpunkte im Studium war die Kulturlandschaft, und dabei haben wir uns mit assoziativer Kulturlandschaft beschäftigt, also den Geist des Ortes. Und deswegen bin ich dann gemeinsam mit meiner Professorin auf dieses spezielle Thema gekommen.
Und was war jetzt bei deiner Arbeit so die bestimmte Zielsetzung, also die genaue Fragestellung?
Also es ist so, dass es von Goethe ja schon sehr viel Literatur gibt, und mein Ziel war es, ein Großteil der Literatur, sage ich mal, zusammenzufassen in einem Werk und aufbauend auf den Informationen dann ein Kartenwerk zu erstellen, was speziell auf die Kulturlandschaft und auf den Freistaat Thüringen ausgelegt ist.
Bei dieser riesigen Quellenlage musst du ja für deine Arbeit Entscheidungen treffen, sagen, das lese ich nicht, also Briefe mit Eckermann lese ich nicht oder alle anderen lese ich. Wie bist du da vorgegangen?
Am Anfang war es ziemlich schwierig, weil es ja so eine Menge an Literatur war. Es gab auch einige Tiefs, muss ich sagen, wo mich meine Betreuer dann auch wieder rausholen mussten. Ich habe so gemacht, dass ich im vorigen Semester das gesamte Tagebuch gelesen habe von ihm und ergänzend, wenn ich es nicht verstanden habe, auch Briefe herangezogen habe. Und dann aufbauend darauf habe ich mir Sekundärliteratur aus Bibliotheken ausgeliehen und habe dann das Ganze nochmal ergänzt quasi.
Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dich an Goethe ranekeln müssen, oder ist das von vornherein dein Lieblingsschriftsteller schon gewesen aus der Schulzeit?
Ja, ranekeln nicht. Also natürlich, wenn man in Thüringen wohnt und aus Thüringen kommt, hat man den Bezug zu Goethe einfach. Mir war von vornherein nicht bewusst, dass es so viel über Goethe schon gibt. Also ich dachte,
Abschreckende Quellenlage sozusagen.
Ja, genau. Und es war sehr interessant. Wenn man einmal im Thema drin gesteckt hat, wollte man dann auch immer noch mehr erfahren. Und es war dann sogar schwierig aufzuhören und dann mit dem Schreiben anzufangen.
Hast du da bei der Quellenarbeit oder bei der Quellensuche überhaupt irgendwie mit Kultureinrichtungen, Institutionen zusammengearbeitet? Also mir würde da jetzt das Goethe-Schiller-Archiv einfallen, wo man ja sozusagen auch den Geist des Ortes atmen kann.
Ja, genau. Ich bin natürlich zu vielen Goethe-Orten hingefahren, wie zu dem Archiv. Und ich habe mich mit den ortskundigen Leuten auch unterhalten. Die haben mir dann weitere Tipps gegeben und auch Materialien und haben mir dann auch nochmal Sekundärliteratur genannt, die sie persönlich sehr gut finden. Und das hat mir natürlich schon weitergeholfen, dann auch das Ganze ein bisschen zu fassen.
Jessica, wenn man sich mit Goethe beschäftigt, setzt man sich natürlich auch unwillkürlich der Literaturkritik aus oder überhaupt der Kritik. War das am Anfang für dich vielleicht ein Thema zu sagen, da bin ich ein bisschen vorsichtig?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin da sehr unbefangen rangegangen und sehr neutral und habe quasi erstmal alles gesichtet und habe mir dann quasi mein eigenes System aufgebaut und meinen eigenen Weg durch die Literatur gebahnt und bin da sehr von den Meinungen anderer weggegangen quasi.
Das war ja, Das war ja fachmäßig vielleicht auch ein ganz neuer Zugang für dich, mit historischen Quellen so zu arbeiten.
Also im Studium haben wir schon öfters mal mit historischen Karten gearbeitet, aber natürlich nie speziell auf bestimmte Persönlichkeiten. Und das Problem an der Sache war, dass die assoziative Kulturlandschaft noch nicht so definiert und ausgebaut ist und auch in der Gesellschaft noch nicht so, ja, ausgebreitet und bekannt. Und von daher war es für mich am Anfang selber schwer, was definiere ich für mich darunter und was sagen andere Menschen, was das überhaupt ist. Und meine Betreuer haben dann meine Zielstellung mit mir auch immer wieder präzisiert und nochmal in eine andere Richtung gelenkt. Also es war so ein Entwicklungsprozess.
Der also jetzt abgeschlossen ist, und was die einzelnen Inhalte dieser Arbeit betrifft, das wollen wir uns dann nach der nächsten Musik anhören. Und die nächste Musik kommt von In Extremo mit dem Titel Siehst du das Licht?
Radio Frei Stadtgespräch.
Jessica Machalet ist heute hier und sie spricht über ihre Masterarbeit Goethe und assoziative Orte und Landschaften hier in Thüringen, die sie bearbeitet hat. Und wenn man mit Goethe sich beschäftigt, dann muss man natürlich irgendwo mal seine Wohnorte ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Und da weiß jeder Hörer, jede Hörerin, Goethehaus am Frauenplan, das ist die große Adresse für Goethe. Aber Jessica, das ist ja nur eine Adresse in Weimar. Er hat ja noch an vielen anderen Stellen gewohnt. Was hast du da rausgefunden?
Ja, also zunächst ist es so, dass ich für mich überhaupt erstmal Wohnorte definieren musste. Was ist für Goethe ein Wohnort? Weil es gab 386 Goethe-Orte, die ich insgesamt herausgefunden habe, in 200 verschiedenen Städten und Dörfern. Und für mich war es so, dass ich gesagt habe, es muss ein dauerhafter Wohnsitz sein, wo er regelmäßig vor Ort ist. Und ich habe dann gesagt, er muss mehr als 20 Mal in seinem Leben einem Goethe-Ort gewesen sein und länger als 4 Wochen sollte ein Aufenthalt gedauert haben. Und dann bin ich halt zu Weimar unter anderem gekommen. Und da war es so, dass er zunächst dauerhafte, wechselnde Wohnsitze hatte, wie zum Beispiel das Deutsch-Herrenhaus, was es heute auch noch gibt auf jeden Fall. Und das befindet sich an der Stadtkirche am heutigen Herderplatz. Dort verbrachte er die ersten Nächte, wo er überhaupt das erste Mal nach Thüringen kam. Dann wohnte er zum Beispiel am Sächsischen Hof am Burgplatz 1. Oder im Fürstenhaus am Platz der Demokratie, was man ja heute auch noch sehr gut besichtigen kann, und im Jägerhaus in der Marienstraße. Und das Wichtigste ist wahrscheinlich das Gartenhaus, was es im Ilmpark, also das Haus am Stern, gibt. Das hat er von Karl Herzog, Herzog Karl August geschenkt bekommen, und durch diesen Grundbesitz hatte er dann quasi das Bürgerrecht, und das war dann ab dem 26. April 1776, und mit diesem Bürgerrecht konnte er sich dann quasi als Staatsmann verpflichten lassen und auch für das Großherzogtum arbeiten.
Also ein ganz wichtiges Objekt, dieses Gartenhaus, für ihn. Also nicht nur einfach ein Wohnhaus, sondern auch so ein Statussymbol,
genau,
mit dem ihm dann auch seine politische Karriere, glaube ich, in Weimar eröffnet wurde.
Ja, genau so war das.
Mich würde jetzt noch interessieren, nachdem du dann diese 386 Orte alle angehäuft hattest und deine Kriterien dafür sozusagen da mal einmal drüber laufen lassen hast, wie viele sind denn dann übrig geblieben?
Also es sind dann neben Weimar noch Jena, Ilmenau und Dornburg übrig geblieben, was gar nicht so viel ist. Ich habe das in einer riesigen Karte dargestellt und dann waren auf einmal nur noch sehr wenig Punkte übrig geblieben, aber es ist natürlich klar, dass mit einem kurzen Besuch das nicht oder mit einer Einzelübernachtung nicht als Wohnort zählen kann.
Aber Ilmenau und Jena sind als Wohnorte eingestuft worden. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, in Jena war ja auch nicht nur eine Station oder ein Ort.
Ja, also er wohnte in den ersten Jahren in Jena vor allen Dingen im Schloss, das war bis etwa 1806. Später wurde das Schloss, was ja das heutige Universitätsgebäude ist, zum Lazarett umgewandelt. Und es war dann für ihn kein Ort mehr, wo er seine reine Dichtung nachgehen konnte. Also er hatte da auch ein persönliches Problem damit, sage ich mal. Deswegen zog er dann in die Hauptwache, also das Bischofshaus. Und nebenbei zog er sich immer weiter zurück aus Weimar heraus von seinen Staatsdiensten. Und so in der zweiten Hälfte seines Lebens, sage ich mal, zog es ihn immer mehr nach Jena, so dass er dort in wenigen Jena, also einen Ortsteil, auch mal eine Mansarde im Gasthaus Grüne Tanne mietete oder auch zweimal im Gasthaus Schwarzer Bär übernachtete. Der wichtigste Ort in Jena ist natürlich das Inspektorhaus, was sich im Botanischen Garten befindet. Dort verbrachte er 320 Tage und das ließ er sogar 1825 bis 26 nochmal extra für ihn erneuern.
Mhm. Ja. Und für die Hörerinnen und Hörer, wer aufmerksam nach Jena hineinfährt, der findet in der Erfurter Straße auf der linken Seite ganz versteckt noch das alte Tor des Jenaer Schlosses. Ist dort eingebaut in einer Gartenanlage, ganz versteckt. So, wer es nicht weiß, fährt also achtlos dran vorbei. Jena und Goethe sind also ganz eng verbunden. Und wenn man schon mal bei Jena ist, dann muss man natürlich auch die Dornburger Schlösser erwähnen.
Genau.
Wie oft hat er sich denn da aufgehalten und was hat er vielleicht da gemacht?
Also es ist so, dass es zunächst eher kürzere Aufenthalte in Dornburg gab, aber er hat auch einen sehr entscheidenden, sehr langen Aufenthalt dort gehabt. Der war vom 7. Juli bis 11. September 1828. Dort brauchte er Ruhe und Zeit zum Nachdenken, als sein guter Freund Friedrich Schiller gestorben war. Und er hat insgesamt 20 Mal etwa in den Dornburger Schlössern übernachtet. Und es war zuerst im alten Schloss und für den langen Aufenthalt fand er dann Quartier im Renaissance-Schloss.
Ilmenau gehört natürlich als eine wichtige Station für Goethe, aber natürlich auch für die Ilmenauer dazu. Die Ilmenauer sind heute ganz stolz drauf, dass Goethe also bei ihnen so oft bergbaumäßig tätig war, aber auch als Dichter, als Schriftsteller dort gearbeitet hat. Welche Wohnorte hast du da herausgefunden?
Also dort gab es eigentlich nur einen Wohnort, wo er übernachtet hat. Das war die Dienstwohnung auf dem Marktplatz. Er hat etwa 28 Mal in Ilmenau verweilt. Es ist so, dass er aber auch viele Wanderungen in den Thüringer Wald gemacht hat, wo er dann auch mal in der freien Natur geschlafen hat oder in der sogenannten Goethe-Hütte. Am Anfang war es auch so, dass wirklich die Staatstätigkeit ihn nach Ilmenau gezogen hat. Und umso mehr er die Naturlandschaft kennengelernt hat, umso mehr ist er dann aus persönlichen Gründen auch dorthin gefahren.
Also er hat die Natur dann schätzen und lieben gelernt, genau. Den Kickelhahn oder überhaupt die Berge und Täler und hat sich dadurch auch inspirieren lassen zu vielen Gedichten oder Texten. Mhm. Ja, Jessica, vielen Dank erstmal für diese Informationen. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und die wird ausgefüllt mit Unheilig und dem Titel Freiheit.
Radio Frei, Stadtgespräch mit Richard Schäfer, jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Goethe-Landschaften in Thüringen, assoziative Orte und Landschaften im Leben und Werk von Johann Wolfgang von Goethe. Zu diesem Thema haben wir heute Jessica Machalett zu Besuch. Und ja, wir haben ja jetzt schon über deine Arbeit ein bisschen gesprochen und über die Rolle einzelner Thüringer Orte in Goethes Leben und Werk. Jetzt wollen wir ein bisschen aus Thüringen rausgehen und einfach mal fragen, wie häufig war Goethe denn insgesamt auf Reisen?
Ja, also Goethe ist für die Zeit und die Verhältnisse, die geherrscht haben, sehr, sehr oft gereist. Für ihn war ja auch immer das Motto, die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sehr wichtig. Und er ist ja auch teilweise sehr oft aus seinem Leben geflohen, aus der jetzigen Situation und ja sehr oft aus Thüringen dann auch rausgekommen. Und das war ja für die Verhältnisse einfach sehr schwer, weil die Straßen waren nicht ausgebaut, das Straßennetz oder die Reisebedingungen waren einfach zur Kutsche oder zu Fuß, zu Pferd sehr schwer. Und bei Goethe kam noch hinzu, dass er gesundheitlich nicht wirklich fit war. Das heißt, die ersten Jahre ist er noch selber Pferd geritten. Aber später ist er dann mit der Kutsche gefahren und selbst das fiel ihm ziemlich schwer, da er mit den Knochen und mit dem Rücken sehr Probleme hatte. Ja.
Dabei wird Goethe doch immer hingestellt, also ich weiß, Groß-Kochberg, ja, die Strecke von Weimar nach Groß-Kochberg hat dann 6 Stunden bewältigt, wo alle immer an dem Schild stehen und sagen, wie hat er das gepackt? Also muss er in jungen Jahren doch da ganz schön die Spuren gegeben haben auch, ne?
Ja, er war verliebt und er hatte auch immer den Drang, also wenn er ein Ziel hatte, dann wollte er das auch erreichen und so war das auch. Er war sehr gerne an dem Ort, er war immer sehr verbunden mit Charlotte von Stein, wenn er dort war und er liebte in den ersten thüringischen Jahren dieses Wasserschloss sehr und so nahm er solche Hürden auch auf sich und es ist ja auch bekannt, dass er sich sehr oft verfahren hat und auf Umwegen irgendwo hingekommen ist und deswegen sind Strecken für ihn auch manchmal erheblich länger geworden.
Also kann man bei ihm aber auch nicht sagen, der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel. Welche Orte hat er denn so auch außerhalb von Thüringen dann aufgesucht, wenn er unterwegs war?
Ja, also vor allen Dingen sind seine großen Reisen wahrscheinlich wichtig. Also natürlich war er auch in Berlin und in Frankfurt ist klar, er ist dort geboren worden. Aber wichtig für ihn sind, glaube ich, die Reisen in die Schweiz. Er war 3-mal in der Schweiz, aber er war vor allen Dingen auch 2-mal in Italien. Und früher war ja Italien unglaublich weit weg von Thüringen, sage ich mal. Und die Reise hat ihn sehr geprägt, vor allen Dingen die Landschaft. Er konnte viel lernen, für sich selber auch. Und deswegen ist es auch so interessant, dass er trotzdem, obwohl es ihm so gut dort gefallen hat und die Wärme seiner Gesundheit so gut getan hat, wieder, ich sag mal, ins kalte Thüringen zurückgekommen ist. Und sehr interessant sind auch seine Kurreisen, die er vor allen Dingen dann im höheren Alter gemacht hat. Er ist 18-mal nach Karlsbad, Eger, Franzensbad, also in die böhmischen Kurgebiete gefahren.
Also war er recht häufig unterwegs. Jessica, du hast in deiner Arbeit irgendwo dich auch geäußert zu Reisegeschwindigkeiten. Was muss man sich denn da vorstellen? Was konnte man da am Tag entweder zu Fuß, zu Pferd oder per Kutsche bewältigen?
Ja, also es ist so, dass Goethe in seiner Zeit insgesamt 37.765 Kilometer gereist ist.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 8888.
Ja, also ich habe herausgefunden, dass um 1815 etwa die Reisegeschwindigkeit von Kutschen bei 4 Kilometer die Stunde lag. Das heißt, man konnte eine Tagesleistung von etwa 40 bis 50 Kilometer fahren, wenn man sehr lange unterwegs war und ja nicht viele Pausen machte. Mit dem Pferd war man dann etwas schneller. Man hatte etwa eine Reisegeschwindigkeit von 6 bis 10 Kilometern die Stunde, womit man dann 30 bis 60 Kilometer pro Tag schaffte. Das heißt, selbst Reisen in Thüringen waren für Goethe manchmal über mehrere Tage verteilt, weil er einfach hunderte Kilometer reisen musste. Und bei ihm kam hinzu, dass er auch einige Achsenbrüche hatte und an Poststationen, wo man ja immer seine Vorräte auffüllte, auch gar nicht angenommen wurde. Also man schickte ihn weg oder er durfte die Pferde nicht wechseln. Also das war auch ein enormes Problem auf Reisen für ihn.
Ja, das habe ich also gar nicht gewusst, dass man da jemanden wegschicken durfte als Poststation. Ich hatte immer so den Eindruck, dass die verpflichtet waren, jedem zu helfen da. Also offensichtlich nicht. Also nochmal zurück auf diese gesamte Wander- oder Reisestrecke. 37.000 Kilometer. Ich glaube, einmal um die Erde sind es 44.000 Kilometer. Da hätte er noch ein paar Jahre laufen oder wandern müssen, dann hätte er das geschafft. Das ist aber enorm. Aber außer den Bäderreisen und den beiden Italienreisen ist er ja sonst so aus Thüringen nicht groß rausgekommen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also er ist ins nähere Umfeld schon auch nach Hessen ein paar Mal gereist. Das waren aber wirklich alles Reisen, die er für den Weimarischen Hof getätigt hat. Das waren dann keine Privatreisen, wie jetzt die Italienreisen und die Kurbäder. Und ich denke, er war so eingespannt mit seiner Tätigkeit hier und er suchte ja auch immer ein bisschen die Ruhe, um sich einfach tagelang an einem Ort aufzuhalten. Und es ist so, dass Goethe in seinem Leben, umso älter er wurde, umso mehr wurde er auch ein Einsiedler und wollte tatsächlich auch alleine sein. Und das zeigt sich dann auch in seiner ja, in seinem Verlauf, wo er hingefahren ist und wann er wohin gefahren ist.
Auch in seinen Schriften, ne? Die werden dann mit zunehmendem Alter immer philosophischer und weniger frauenbelastet, will ich mal so sagen.
Ja.
Aber Jessica, wir machen hier eine Sendung in Erfurt und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Goethe auch häufig in Erfurt gewesen ist. Wo hat er denn da übernachtet?
Ja, Erfurt war für ihn eigentlich gar nicht so interessant, aber natürlich war er auch für den Weimarischen Hof hier. Er war in der Staatskanzlei und hat sich dort auch mit Napoleon ein Treffen gehabt. Er war auch im
Haus Dachau-Röden.
Genau, im Haus Dachau-Röden und im Kaisersaal.
Also,
ja, genau.
Weimar und Erfurt sind sowieso, Erfurt war immer Preußen, das war für die Residenz Weimar nicht relevant und deswegen gibt es da nach wie vor auch Diskrepanzen, Differenzen, die sich seit Jahrhunderten hier gehalten haben. Aber Goethe war hier in Erfurt und die Begegnung mit Napoleon zählt ja nicht so zu den Sternstunden, wie ich gelesen habe, von Goethe. Die beide sind sich recht kühl begegnet.
Genau.
Und zwar mit Respekt und Achtung, aber floss kein Wein irgendwo rüber, denke ich mal. Gibt es noch andere Begegnungsstätten in Erfurt?
Ja, also man hat in seinen Schriften schon gelesen, dass er auch beispielsweise den Dom erkundet hat. Also er hat sich schon das Umfeld und die Stadt von Erfurt angeschaut, aber es war für ihn nie eine Stadt, die er, sage ich mal, so gerne besucht hat, dass es ihn immer wieder hierher gezogen hat. Das war also eher so ein Durchreiseort teilweise und es war für ihn immer wichtiger, an Orte zu kommen, wo auch sein Herz ein bisschen gelebt hat, sage ich mal. Und deswegen hat er eher weniger von Erfurt erwähnt.
Also er ist lieber nach Jena gewandert als nach Erfurt,
genau.
Wo das ja fast die gleiche Wegstrecke ist. Vielleicht hat da Wieland auch eine Rolle gespielt, denn der hat sich recht negativ über Erfurt als stinkendes Nest geäußert. Vielleicht.
Was mich jetzt noch interessieren würde, es gibt ja immer so eine Wechselwirkung. Also ein Ort ist kann prägend für eine Person oder für das Schaffen einer Person sein, aber andererseits ja auch die Person für den Ort. Jetzt bezogen auf Erfurt, Goethe war hier, Goethe ist hier Napoleon begegnet und so weiter, aber Erfurt hatte für ihn keine so große Bedeutung. Wie ist es denn andersrum? Ist das, weißt du, ob es irgendwie für die stadthistorische Identifikation Erfurts oder Identität Erfurts eine Rolle spielt?
Ich denke, das spielt keine große Rolle, weil da gab es andere Persönlichkeiten wie Martin Luther, die da viel mehr für die Stadt gemacht haben und viel mehr Zeit auch hier einfach verbracht haben. Und ich denke, das ist beides. Also es war kein negatives Erlebnis, dass Goethe hier war. Es ist sehr neutral, aber beidseitig gesehen, würde ich behaupten.
Ja, Jessica, erstmal vielen Dank für diese Informationen. Wir schauen da noch ein bisschen in die Zukunft, denn auch da hast du ein Kapitel in deiner Arbeit niedergeschrieben, Goethe und die Zukunft. Und da sind wir also ganz gespannt auf das, was du da herausgefunden hast. Die Stereophonics machen weiter mit dem Titel Mr. Writer, also Mr. Schreiber, ein Titel, der zu Goethe passt.
Radio frei Stadtgespräch.
Jessica Machalet hat eine Arbeit über Goethe und assoziative Orte in Thüringen geschrieben. Und Jessica, wir müssen natürlich Goethe auch mal so aus dem Blick des Namensgebers behandeln, denn viele Orte, viele Straßen und Städte, oder eigentlich sind es gar nicht so viele, glaube ich, tragen ja seinen Namen. Was hast du da herausgefunden?
Ja, also es ist so, dass man ja die Leistung quasi damit anerkennt und auch die Erinnerung unterbewusst in der Gesellschaft bewahrt an die Persönlichkeit. Und für mich war es aber wichtig, wirklich nur Dinge aufzuzählen, die man wirklich mit Thüringen verbindet und die man hier lokalisieren kann, weil Goethe ist ja der Namensgeber von sehr vielen Elementen wie Mineralien, Knochen, Pflanzen beispielsweise. Ich habe mich dann quasi auf die Goethe-Straßen, Goethe-Alleen, Plätze, Schulen und Galerien spezialisiert. Es ist so, dass es aber insgesamt gar nicht so viel gibt, obwohl Goethe so präsent in Thüringen ist. Es gibt zum Beispiel Goethestraßen in Arnstadt und in Erfurt oder auch eine Goethe-Allee in Bad Berka. Aber auch selbst Schulen gibt es nur 4 Stück, in Eisenach, in Ilmenau, in Gera und in Weimar, und nur eine Goethe-Galerie, die in Jena steht.
Also so dick mit Namen ist das gar nicht beseelt, ne? Also,
nee, überhaupt nicht.
Also auch die Orte, in denen er so gewesen ist, haben sich da offensichtlich zurückgehalten. Aber es gibt wahrscheinlich auch so eine Art Goethe-Sättigung, denn in allen Geschäften gibt es auch immer das Schild, hier war Goethe nie. Also um vielleicht zu demonstrieren, es nervt oder es reicht, dass der große Meister überall mal gewesen ist. Jetzt wollten wir, das hatten wir vor der Musik angekündigt, einen Blick in die Zukunft wagen. Das heißt, was machen wir mit Goethe heute, oder was soll deine Arbeit jetzt in Richtung auf Goethe, auf sein Andenken weiter bewirken? Welche Ideen hast du da zusammengeschrieben?
Ja, also es ist so, dass ich mit meiner Arbeit quasi nicht nur Goethe-Orte herausfiltern konnte, sondern auch eine Goethe-Landschaft herausarbeiten konnte. Es ist so, dass in Mittelthüringen quasi der Hotspot von Goethes Leben ist. Also hier befinden sich die meisten Goethe-Orte auf einem Fleck, und das gibt's halt wirklich nur in Thüringen, und das sollte erstmal als Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet werden. Es ist so, dass es ja sehr viele Gesellschaften und Stiftungen gibt, die sich das Leben von Johann Wolfgang von Goethe angenommen haben. Aber sie arbeiten wirklich teilweise gar nicht zusammen. Ich bin mit einigen in Kontakt getreten, und selbst Dinge, die sie auf ihren Internetseiten stehen haben, davon wissen die Mitglieder gar nichts genau. Also das fand ich schon sehr erschreckend, dass das trotz dieses Überlaufs an Goethe doch so verloren geht. Und ich denke, in Zukunft sollte man auch den Genius Logi, den ich ja so beschrieben habe, also den Geist des Ortes, versuchen zu bewahren. Also das muss von Generation zu Generation weitergetragen werden. Also die Erinnerung muss erhalten bleiben. Und es geht natürlich nur, wenn ich auch bewusst mache, was sind Goethe-Orte. Und es gibt sehr viele Veranstaltungen, die sich ja mit Goethe auseinandersetzen. Und ich habe in meiner Arbeit nochmal eine weitere Handlungsempfehlung gegeben, wo ich beispielsweise noch einen weiteren Wanderweg oder einen Goethe-Gedächtnislauf entwerfen möchte, einfach auf einer Strecke, die er am meisten in seinem Leben gefahren ist. Und das ist die Strecke zwischen Jena und Weimar, weil es gibt so viele Informationen, die einen bewusst werden, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, die aber so gar nicht in die Öffentlichkeit weitergetragen werden.
Also ein Gedächtnislauf. Du hast auch die Idee gehabt, einen Goethe-Marathon zu kreieren.
Ja, genau. Also Goethe war ja jemand, der seinen Geburtstag immer sehr alleine und im Stillen gefeiert hat. Ich habe aber gesagt, man sollte an seinem Geburtstag einen Goethe-Gedächtnislauf machen. Man sollte die Startgelder oder einen Teil davon nutzen, um einfach die Goethe-Stiftung und die Goethe-Orte damit zu unterstützen. Und es soll natürlich ein riesengroßes Familienfest werden. Und ich bin damit auch erst auf eher negative Anmerkungen gestoßen, eben gerade weil er immer alleine gefeiert hat. Aber es ist so, dass man mittlerweile so viele Goethe-Feste groß feiert und Goethe immer mehr in den Mittelpunkt drückt. Und deswegen habe ich gesagt, dann sollte man auch ein Fest feiern, was ihm auch unterstützt oder die Erinnerung dann erhalten kann.
Und das wäre ja die Möglichkeit, über einen solchen Gedächtnislauf oder Goethe-Marathon dann auch Sportler ein bisschen näher an Goethe heranzubringen,
genau,
und nicht nur für die Literaten zu eröffnen. Also ich finde es eine tolle Idee, und vielleicht sind Hörerinnen und Hörer dabei, die diese Idee aufgreifen und dann am 28. August vielleicht erstmal als Eigeninitiative selbst loslaufen von Weimar nach Jena oder von Jena nach Weimar und sich dann irgendwo in Mellingen oder in irgendeinem Park treffen. Das wäre natürlich eine tolle Idee.
Ja.
Jessica, jetzt kommt noch die Fangfrage. Wenn, nehmen wir mal an, du bist jetzt unterwegs zwischen Weimar und Jena zu Fuß auf dem Faden von oder auf den Spuren von Johann Wolfgang Goethe und begegnest ihm. Welche Fragen würdest du ihm stellen?
Ich würde ihn, das wären eigentlich ziemlich viele Fragen. Ich würde ihn ganz klar fragen, was ihn wirklich in Thüringen gehalten hat und warum er nach seiner Italienreise tatsächlich zurückgekommen ist. Ob es wirklich die Frauen waren oder eher die Landschaft. Goethe war ja in seinen ersten Jahren sehr viel mit seinen Frauen beschäftigt und ich denke, das hat eine große Rolle gespielt, aber warum es dann gerade Weimar geworden ist und ob er sich wirklich mit dem Herzog so angefreundet hat oder ob es für ihn in den ersten Jahren vielleicht eher eine Freundschaft ist, um auch in seinem Leben weiterzukommen.
Das wären also Fragen, er käme also an dir nicht vorbei.
Auf gar keinen Fall.
Jessica, nun vielleicht noch einen Rückblick. Wie können denn Orte, in denen Goethe gewesen ist und die jetzt vielleicht noch nicht diese Bedeutung entdeckt haben, was könnten die denn tun, um da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen oder eine Goethe, ich will nicht sagen Verehrung anzetteln, aber wenigstens eine Erinnerung installieren, die nachfolgenden Generationen zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit herausholt?
Ja, es ist klar, man muss das, wenn man etwas hat, einen Anhaltspunkt, dass Goethe da war oder was Spezielles gemacht hat, muss man das erstmal zurück in die Erinnerung rufen. Also da müssen alle Generationen dann auch wirklich dahinter stehen. Und man sollte sich dann vielleicht auch die Unterstützung von einer Goethe-Gesellschaft, wo es ja mehrere in Thüringen gibt, holen und mit denen eine Art Konzept entwickeln, dass man das mehr publik macht und vielleicht auch einen Anlaufpunkt für Touristen daraus macht. So hatte der Ort ja dann auch was davon.
Jessica Maralet war das. Herzlichen Dank für die Informationen. Alles Gute für dich und wir drücken dir die Daumen, dass die Ideen auch Wirklichkeit werden.
Ja. Danke, Jessica.
Dankeschön.